Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich lese uns den Text, den ich ausgesucht habe für diese Predigt, aus Johannes 4, die Verse 14 bis 20, 25, 26 und 28a. Wir stehen wieder auf vor Gottes Wort. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, sagt Jesus, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin. Ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, das hast du recht gesagt. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt. Und nun öffne uns bitte, Herr, dein Wort. Amen. Macht Liebe blind. Ich muss vorweg eine kleine Geschichte erzählen, die Geschichte von Tante Erna. Tante Erna ist eine betagte Frau, eine rüstige Frau, eine nette Frau, und Tante Ernas Nichte hat Hochzeit. Nun ist Tante Erna auch nicht mehr von gestern, sie hat schon einen Computer. Und setzt sich an den Computer und tippt, versucht zu tippen mit zwei Fingern ein Glückwunsch-Telegramm. Und das kriegt sie auch einigermaßen hin, ohne Fehler. Und dann kommt es bei der Hochzeitsgesellschaft an, diese E-Mail. Und dann wird sie vorgelesen und dann hört die staunende Hochzeitsgesellschaft den Vers, den Tante Erna geschrieben hat aus 1. Johannes 4, Vers 18. Und da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe treibt die Furcht aus. Aber, da hat Tante Erna doch glatt vergessen, statt 1. Johannes 4, Vers 18, die 1 noch davor wegzuschreiben und hat nur geschrieben, Johannes 4, Vers 18. Und was steht in Johannes 4, Vers 18? Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ja, ist natürlich nur eine Geschichte, sonst gar nichts. Ne? Aber so kann es gehen. Peinlich, peinlich, peinlich. Und das alles nur, weil eine einzige Ziffer weggefallen ist. Also, wir sollen das zu Herzen nehmen, wenn Jesus sagt, das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Da kann man nichts von wegnehmen, gar nichts. Die Geschichte dahinter ist ganz einfach. Jesus ist in Samaria und er kommt in brütender Mittagshitze eine Frau zu einem Brunnen, an dem Jesus Rast macht. Sie kommt ganz allein. Das ist etwas Seltenes. Normalerweise gehen die Frauen ja immer alle zusammen los und dann holen sie dort das Wasser und schwatzen und es ist immer ordentlich Lärm da, wenn sie kommen. Aber hier ist kein Mensch weit und breit zu sehen. Kein Mensch sonst würde um diese Zeit Wasser holen gehen. Ist ja viel zu heiß, das ist schwere Arbeit, aber diese Frau geht und sie geht allein, um dem üblen Gerede der Leute zu entgehen, denn Schuld macht einsam. Viele von uns wissen das und kennen das. Schuld macht einsam. Und ich nehme euch jetzt mit zu diesem Brunnen in dem Land Samaria. Das ist mitten in Israel gelegen. Dieser Brunnen ist heute bei der Stadt Sichem, die auf einer großen Hügelkette liegt. Und heute ist es eine Hochburg der Palästinenser. Ein ständiger Unruheherd in Israel. Ich bin oft in Israel gewesen, aber nur einmal durfte ich an diesem Brunnen sitzen und von dem Wasser trinken, das dort aus diesem Brunnen kommt. Einmal. Jesus sitzt auch hier. Er ist müde von der langen Reise. die hat er jetzt hinter sich. Und dieser Brunnen wurde von dem Erzvater Jakob gebaut oder erworben auf einem Landstrich, den er damals gekauft hat. Und deshalb heißt dieser Brunnen Jakobs Brunnen. Zur Zeit von Jesus gehörte dieses Land den Samaritern. Aus jüdischer Sicht sind das halbe Heiden. Dort ist Jesus und zu ihm kommt eine Frau, die überhaupt nicht ahnt, dass dies der größte Tag in ihrem Leben ist. Sie begegnet Jesus. Und jetzt auf einmal geht es gar nicht mehr darum, neues Wasser aus dem Brunnen zu holen, so wie sie es ursprünglich wollte, Wasser, um ihren normalen Durst zu löschen. Jetzt geht es auf einmal um ihren Durst nach Leben. Jesus sagt zu ihr, wer von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen werden, der in das ewige Leben quillt. Um dieser Frau ein neues und erfülltes Leben zu geben, musste Jesus nach Samarien. Er musste. Kein Jude ging dort sonst hindurch. Keiner. Man wollte sich nicht verunreinigen bei diesen halben Heiden. Aber Jesus musste es. Er musste diese Frau treffen, um dieser verlorenen Frau neues Leben zu geben, damit diese Frau nicht zugrunde ging in ihre Schuld und Einsamkeit. Und so muss Jesus manchmal weit, weit gehen, um den Menschen zu treffen, den er ausersehen hat, dass er das Evangelium hört und vernimmt und annimmt. Nach Bremen zum Beispiel. Heute hier, nach St. Martini, in den Gottesdienst. Manchmal muss Jesus so weit gehen, aber ich verspreche dir, er ist da und er sieht dich. Und das ist mein erster Punkt. Jesus macht keine leeren Versprechungen, denn er kommt als ein echter Freund. Er stillt den Lebensdurst, nichts sonst. Wir alle haben einen unbändigen, großen Durst nach Leben. Jesus stillt diesen Durst. Und die Jungen ahnen es vielleicht, die Jungen. Und die Älteren wissen es. Nichts auf dieser Erde kann unseren Durst nach Leben stillen. Kaum hat man seine Wünsche befriedigt, will man schon wieder etwas anderes. Mehr, mehr, immer mehr. Geld, Macht, Sex. Und wenn es immer noch mehr ist und wir immer mehr und mehr haben, sind wir dann glücklich? Ihr Jüngeren, fragt mal die Älteren, ob sie heute glücklicher sind, bloß weil sie jetzt ein Daimler fahren und kein Käfer. Oder ob sie nicht damals glücklicher waren, als sie in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt haben, als die Schränke noch nicht voller Kleider hingen. Nein, wir kriegen den Lebensdurst nicht weg. Alle Säufer der Welt wissen das. Die trinken doch nicht deshalb, weil sie so viel Durst haben, sondern weil sie ihren Lebensdurst nicht stillen können. Niemand säuft, weil es ihm Spaß macht. Sondern wer säuft, der tut das aus Verzweiflung. Wohlgemerkt, es gibt noch viel, viel mehr Verzweifelte. Aber nicht alle saufen, zum Glück. Mir kommt das manchmal so vor, als würden wir in einem Ozean, in einem kleinen Rettungsboot sitzen, so eine richtige Nussschale. Und so mancher ist in einer solchen Situation durchgedreht, weil es dort nichts zu trinken gab. Rings um ihn herum war nur Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Und er konnte es nicht trinken, denn wenn er es doch tat, dann merkte er, der Durst wurde immer größer. Das Wasser war salzig. Und die Qualen des Durstes wurden immer größer. Denn wir verschmachten daran. Und bei mir hat sich das so eingebrannt. Ich habe mal vor vielen Jahrzehnten einen Film gesehen, vielleicht der eine oder andere auch. Der Untergang der Pamir, das war ein großes Segelschiff, ein Fünfmaster. Und das ist dann in einen Orkan gekommen und dann gesunken. Und dann sitzen so 4, 5, 6 Leute in einer kleinen zerschlagenen Nussschale und haben nichts zu trinken. Und dann will der Jüngste immer von dem Wasser trinken und die anderen halten ihn zurück. Das darfst du jetzt nicht, das darfst du jetzt nicht. Und es kommt mir so vor, als wäre das ein Bild für unsere Zeit. Wir schwimmen in einem Meer von Angeboten, die unseren Durst nach Leben stillen wollen. Erich Fromm, dem einen oder anderen hier ja bekannt, der hat gesagt, der Durst des Menschen, der Durst nach Gott ist des Menschen letzter eigentlicher Durst. Der Durst nach Gott ist des Menschen letzter eigentlicher Durst. Nun kommt Jesus und Jesus lügt nicht. Er sagt, ich gebe dir Wasser zu trinken, das deinen Durst für ewig stillt. Und nicht nur für dich. Du bekommst sogar so viel, dass es sogar zu einem Brunnen wird für andere. Und die Christen unter uns, die damit leben, die wissen ganz genau, dass Jesus nicht nur so ein bisschen Lebensdurst stillt, sondern dass er ein erfülltes Leben gibt, dass er uns die Liebe gibt, die wir sonst nirgends bekommen können. Und dass es nicht nur so ein bisschen für uns ist, sondern dass es Liebe ist, die für viele ausreicht. Und dass Jesus uns zu verstehen gibt, dass das nicht nur ausreicht, dass wir verstanden sind, sondern dass es ausreicht, dass auch andere verstehen können und sich angenommen wissen. Jesus lügt nicht. Er sagt, ich gebe dir Wasser zu trinken, das deinen Durst für ewig stillt. Und nicht nur für dich, du bekommst so viel, dass es sogar seinen Brunnen für andere wird. Die Christen unter uns, die damit leben, die wissen doch genau, dass Jesus nicht nur so ein bisschen Lebensdurst gestillt hat, sondern dass er ein erfülltes Leben gibt, dass er uns die Liebe gibt, die wir nirgends sonst bekommen können, sodass es nicht nur so ein bisschen für uns ist, sondern dass es Liebe ist, die für viele mit ausreicht und dass Jesus uns ein Verstehen schenkt, dass nicht nur ausreicht, dass wir verstanden werden, sondern dass ausreicht, dass auch andere verstehen können. Das ist mein zweiter Punkt. Jesus macht alles klar. Jesus lügt nicht. Noch einmal, ob das jeder versteht, diese Frau am Jakobsbrunnen versteht es zunächst nicht. Sie sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, da muss ich nicht jedes Mal laufen und neu aus dem Brunnen schöpfen und ich erspare mir die Arbeit. Sie versteht es ganz irdisch und deshalb geht Jesus weiter und redet vom Wesentlichen. Liebe Frau, davon reden wir nicht. Komm, hol mal deinen Mann. Und damit sagt er ihr auf den Kopf zu, dass sie keinen Mann hat und der, mit dem sie jetzt zusammen ist, ist nicht ihr Mann. Aber vorher hat sie schon 5 andere Männer gehabt. Das stellt Jesus einfach fest. Und ich bin dafür unendlich dankbar, dass Jesus nicht wie ein Kumpel ist, der sich hinstellt und sagt, na, war schön. Oder hat nicht ganz so geklappt, na, mach mal weiter so, such mal noch eine andere. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass Jesus sich nicht vor einem aufbaut und einen in Grund und Boden stampft, er, der Heilige Sohn Gottes, und wir, die kleinen, hässlichen Menschen daneben. Jesus stellt einfach fest, gute Frau, du hast keinen Mann, 5 hast du gehabt, dein Leben ist verfuscht. Punkt. Er, Jesus, ist ein Freund, kein Kumpel, der alles mitmacht. Ein guter Freund, der alles gut macht. Und deshalb sagt er, du, ich bringe dein Leben zu mir, hole deinen Mann, bringe deine früheren Freundschaften, deine Partnerbeziehungen, die Schulkameraden, die Dozenten, mit denen du nicht fertig geworden bist, die Kollegen und Kolleginnen, denen du das Wasser abgräbst, bring die Arbeit und den Stress, der dich auffrisst, bring die Resignation, mit der du alles um dich herum vergiftest, komm und bringe das alles, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, ich helfe dir. Ich helfe dir auch bei deinen Sorgen. Ich helfe dir. Davon reden die Christen. Sie haben einen Heiland, der Wasser des Lebens gibt. Wasser, das Heil macht. Ein Wasser für alle Wunden. ein Wasser, das von allem Schmutz reinigt. Solch ein Freund ist Jesus, der einem das alles anbietet, der Bindungen löst, der Ketten bricht. Und wenn du dich verirrt hast und mit dem Satan zu tun hast, dann will auch das zerbrechen. Und er ist stärker als der Satan. Er ist stärker als alles andere auf der Welt. Und so einen Freund müsste man haben, denkt man. Und dann stellt man staunend fest, was diese Frau hier tut. Und viele andere auch. Sie lenkt ab. Sie fängt ein theologisches Gespräch an. Oh, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Die Samariter und die Juden haben immer theologische Streitigkeiten gehabt. Die kannst du mir doch jetzt beantworten. Ich sehe, du hast nicht ganz Unrecht, aber stimmt das alles, was in der Bibel steht? Erkläre es mir doch mal. Das ist Ausflucht, weil man Jesus, den Heiland, nicht an sich ranlässt. Aber Jesus lässt nicht locker. Er ist ausgesprochen hartnäckig. Und deshalb gibt er diese Frau nicht auf, so wie er viele von uns auch nicht aufgegeben hat. Und jetzt könnten viele von uns nach vorne kommen und sagen, wie Jesus ihnen nachgegangen ist, immer wieder, bis sie seine Liebe endlich gespürt haben und seine Liebe endlich in ihr Herz gekommen ist, bis ihr Leben endlich heil geworden ist und bis die Schäden, die das Leben angerichtet hatte, endlich heil werden konnten. Und Jesus sagt zu ihr, du, hör auf, von der Theologie zu sprechen. Ich bin es, auf den du wartest. Ich heile den Schaden. Ich bin der Messias, der, den du erwartest. So spricht Gott durch Jesus zu den Menschen. Er ist kein verborgener Gott. Ob die Frau verstanden hat? Konnte sie das überhaupt verstehen, so wie sie war? Wieso ist sie so geworden? Ich weiß es nicht. War es die Umwelt? Die Umwelt kann so viel kaputt machen. Die vielen Familien, in denen immer nur Streit herrscht. Es kann alles so viel kaputt machen. Und dann die kleinen Kinder, die Mädchen, manchmal auch die Jungs, die da vergewaltigt werden. Es ist schlimm, was in der Umwelt alles passieren kann. Zum Glück nicht passieren muss. Aber es ist schlimm. Es kann Leichtsinn gewesen sein. Muss eine hübsche Frau gewesen sein, wenn sie so viele Männer gehabt hat. Es kann wirtschaftliche Not gewesen sein. Welche Chance hatte sie also, um zu verstehen, was Jesus ihr sagt und wer Jesus für sie war? Nach menschlichem Ermessen kaum eine. Es hat sich nicht geändert, bis heute. Ein alter Mann sagt zu mir bei einem Hausbesuch, ich würde ja gerne in die Kirche kommen sonntags, aber was sagen die Nachbarn dann? Tja, die Nachbarn. Und ein Konfirmand erzählte mir vor Jahren, mein Vater hat gesagt, ich soll bloß nicht glauben, was der Pastor sagt. Oh, der arme Kerl. Und ist er hin und her gerissen zwischen Konfirmandenunterricht und zu Hause. Aber auch Pastoren können sich irren. Glaubt also lieber Jesus selbst. Jesus irrt sich nie. Er konnte sogar von sich sagen, und es hat ihm niemand widersprochen. Niemand. Ich bin die Wahrheit. Und von dem reden wir. Und zu der Frau am Jakobsbrunnen sagt er, ich bin's, der mit dir redet. Und heute sagt er auch zu dir, ich bin's. Bis jetzt hast du mich gesucht, aber ich bin jetzt für dich da. Bis jetzt hast du ohne mich gelebt, jetzt bin ich für dich da. Dein Freund. Bis jetzt warst du allein, nun wirst du nie wieder einsam sein. Bis jetzt hast du die Sünde geliebt, von nun an wirst du mich lieben. Ich bin's, dein Freund und Bruder, dein Heiland. Ich bringe dich zurecht, ich verspreche es dir. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Jesus macht alles neu. Wenn Jesus einem so begegnet, dann ist das ein Wunder. Dies Wunder kann ich nicht machen, auch nicht als Pastor. Wir können nur davon berichten, dass Jesus das tut. Vielleicht tut er das jetzt bei dir, ganz überraschend für dich. Die Frau am Jakobsbrunnen hat auch nicht gewusst und nicht damit gerechnet, den Sohn Gottes, den Messias zu treffen. Und vielleicht bist du heute Morgen aufgestanden und hast gedacht, wie bringe ich den Tag bloß über die Runden? Und nun begegnet dir Jesus. Vielleicht hast du dich vorher bei Jesus vorbeigedrückt und da erwischt dich Jesus und du hast gar nicht damit gerechnet. Die Frau weicht jetzt nicht mehr aus. Sie hat verstanden. Sie diskutiert nicht mehr. Sie läuft los, zurück in ihre Umwelt, in ihr Dorf. Der Krug, den sie mitgebracht hatte, um Wasser zu holen, der ist unwichtig geworden. Das, was ihr wichtig war, bleibt dort stehen. Was ist dir alles wichtig? Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus wird dieser Frau auf einmal viel, viel wichtiger. Die lässt den Krug da einfach stehen. Das ist Christsein, wenn man Jesus begegnet und daraus Konsequenzen gezogen hat. Christsein ist nicht, wenn wir hier heute Morgen eine feierliche Stunde haben, dass einem womöglich ein frommer Schauer den Rücken runterrinnt. Das kann auch alles Religion. Aber Christsein ist nicht Religion. Christsein ist Christsein. Und Religion ist Religion. Christsein ist, wenn sich ein Mensch zu Menschen bekennen kann. Und dann bleibt es nicht mehr verborgen. Wer sich zu Jesus bekennt, der tut das nicht nur einmal hier im Gottesdienst oder wo auch immer. Und gibt es dann am Ausgang wieder ab. Sondern er bekennt Jesus in seinem ganzen Leben oder er ist kein Christ. Also es geht um das, was in unserem Herzen ist. Und das ist ganz einfach. Das, woran wir glauben, das, woran wir unser Herz festgemacht haben, das, was uns ausfüllt. Was steckt in uns drin? Jeder kämpft um seine Rechte und Vorteile, um Anerkennung und Selbstbehauptung. Der eine hat ein Herz aus Stolz. Und das bedeutet für ihn, dass er nur so angeben kann, vor Arroganz und Überheblichkeit. Und das ist, was zum Vorschein kommt. Die können mich alle mal am Ärmel lecken oder sonst wo. Das macht ihm gar nichts aus. Nichts. Manche Leute tun das ja auch. Man ist doch schließlich wer und es interessiert einen nicht, was andere denken oder meinen oder sagen. Wir sind erfüllt von uns selbst. Stolz und Selbstüberheblichkeit. Umgekehrt rum. Auch erfüllt von uns selbst. Aber ganz anders. Ein Herz ist erfüllt von Komplexen. Ihr kennt diese Menschen auch. Es gibt so weinerliche Menschen, die alles auf sich beziehen und die immer nur hinten herum kritisieren und den Trotzkopf an der falschen Stelle kriegen. Das ist dasselbe wie bei den Stolzen und den Arroganten. Es geht letztlich immer nur um uns selbst. Wir haben ein Herz voll von Sucht und Triebhaftigkeit. Und das brauche ich jetzt nicht weiter auszuführen, das kennt jeder. Aus seinem eigenen Leben und zweitens durch die Massenmedien, Fernsehen, Zeitung, Radio, Internet, und die bersten ja förmlich von dieser Sorte Herzenserfüllung. Wovon ist dein Herz erfüllt? Das ist die Frage heute Morgen. Was bestimmt dein Leben und was lebst du dann aus? Du bist auf dem Prüfstand. An einer Stelle in der Bibel heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Das ist die entscheidende Frage, die Grundfrage unseres Lebens. Was ist da eigentlich in unser Herz ausgegossen worden? Wie kann ich meinen Dank zeigen gegen Gott für das, was er in mich hineintut? Seine Liebe. Gott lieben und den Nächsten lieben, das gehört unmittelbar zusammen. Wenn ich Gott danke, ja, das ist schön, das ist gut. Da ist mein Herz voll von Liebe. Es quillt über, die Liebe geht weiter. Und dann kann ich Gott danken dafür, dass ich das habe, dass er im Mittelpunkt meines Lebens steht. Und dass ich dann auch automatisch für den Nächsten irgendwo etwas Liebendes weitergeben kann. Ich kann das eine nicht ohne den anderen haben. Ich kann nicht den Nächsten haben ohne Gott und Gott nicht ohne den Nächsten. Ich kann nicht Gott lieben ohne den Nächsten. Und ich kann nicht den Nächsten lieben ohne Gott. Gerade dieser letzte Punkt wird immer wieder bestritten. Ich weiß das wohl. Aber ich kann nicht den Nächsten lieben ohne Gott. Und alle die, die sich in ihrem Idealismus und mit ihren guten Vorsätzen daran versucht haben, die sind auch alle mal gescheitert. Wir brauchen wirklich nicht so zu tun, als ginge es auf Kosten der Menschen, wenn man Jesus an die erste Stelle setzt. Und wo Jesus nicht mehr in die Mitte ist, wo er nicht Herr und Ziel unseres Lebens ist, da werden auch die Menschen ganz schnell zum Material, an dem wir unsere guten Werke auslassen. Da wird selbst die soziale Hilfe noch zu einem Akt der Selbstbestätigung, zu einem Akt der Sinnfindung für das eigene Dasein. Und das ist nichts anderes als eine egoistische Einstellung. Ich brauche dann die anderen noch, um mich selbst zu verwirklichen und mein gutes Herz zu zeigen. Nichts als Egoismus, aber keine Liebe. Deshalb täuschen wir uns nicht. Wo Menschen nicht mehr nach der Ehre Gottes fragen, geht es letzten Endes immer nur um uns selbst. Und das ist der Grundschaden vieler guter Dinge, die wir tun. Die Ehre Gottes ist das Heil des Menschen, wenn wir das nun mal wieder richtig verstehen würden. Jesus ist auferstanden. Er hat das alles hinter sich gelassen, den ganzen Mief dieses Lebens, das Tote dieses Lebens. Er ist nicht im Grab geblieben und vermodert. Er ist nicht von den Würmern gefressen worden. Wir haben einen auferstandenen Herrn. Um einen Lebenden geht es. Alle wollten von Jesus etwas haben. Etwas. Alle wollten etwas von Jesus haben und liebten ihn höchstens, wenn sie ihn liebten, wegen seiner Funktionen. Dessen wegen, was er für sie tat. Und wir sollen ihn um unseretwillen lieben. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Es geht nicht nur darum, was bringt mir das, was nützt mir das. Und das Entscheidende im Geheimnis des Glaubens ist eine lebendige und persönliche Beziehung zwischen Gott und uns und Gott und uns und uns und Gott. Das kennen wir doch zur Genüge. Niemand von uns will auf Dauer nur geliebt werden für das, was er tut, für das, was er leistet. Nein, Liebe macht Sinn. Sinn. Und Sinn ist mehr als Nutzen. Das ist ein Satz zu merken und mitzuschreiben, sich an die Wand zu hängen. Sinn ist mehr als Nutzen. In unseren Funktionen, in dem, was wir nutzen für andere, auch für unser eigenes Leben, sind wir austauschbar. Da kann jeder an unsere Stelle treten und kein Hahn wird hinter uns herkrähen. Deshalb leiden auch so viele, wenn sie an die Pensionierungsgrenze kommen und dann ins Rentenalter gehen. Arbeit war sein Leben. Ihr kennt das. Doch auf einmal merken sie, es war nicht das Leben. Ich bin ja austauschbar und ein anderer macht jetzt meine Arbeit. Sinn ist mehr als Nutzen. Und wir wollen nicht geliebt werden für das, was wir leisten oder tun oder schaffen. Zum Glück ist das so, dass Jesus uns um unseres Willen liebt. Er liebt uns nicht wegen unserer Arbeit, nicht wegen unserer Leistung. Das alles kann er selbst viel, viel besser. Er liebt uns um unseres Willen. So wie du bist, liebt er dich um deinetwillen. Genauso soll das sein. Und da möchte er den Brand der Liebe hineinwerfen in dein Leben und möchte, dass diese Liebe weiter brennt und nach draußen geht. Du merkst, die Liebe, die er dir entgegenbringt, entzündet dann die Gegenliebe zu ihm. Und deshalb heißt es in der Bibel, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ganze Generationen haben Kirchen gebaut, schöne Kirchen wie hier, Dome, und da stehen sie dann mit den Türmen zur Ehre Gottes, die wie ein Finger nach oben zeigen. Und die Menschen haben gewusst von der Ehre Gottes und haben jahrelang, manche Generationen gebaut, um das deutlich zu machen. Es geht um Gott, allein um Gott. Ihr kennt noch Mutter Teresa, die in Indien, in Kalkutta, in vielen Armen geholfen hat, die auf der Straße lagen, nichts zu essen hatten, nichts anzuziehen hatten, die einfach da verreckten. Und dann wurde sie gefragt, warum machst du das? Und dann antwortete sie auf Englisch, I do it for Jesus. 5 Finger hält sie hoch, ich tue es für Jesus. Das ist eine Haltung. Das muss man erstmal sich schenken lassen. Das kriegen wir sonst alle so nicht hin. Aber Mutter Teresa, die hat uns das vorgemacht. Wir können uns unsere Liebe nicht machen. Nochmal die Frage, die Eingangsfrage. Macht denn Liebe untauglich für die Welt? Macht Liebe blind? Im Gegenteil, im Gegenteil. Liebe macht hellsichtig. Wer liebt, weiß genau, was gespielt wird. Jesus ist ja auch nicht blind für unsere Sünden gewesen und hat sie dann freundlich, senil, lächelnd weggestreichelt. Er hat sie welch geliebt auf Golgatha. Liebe verharmlost Sünde nicht. Liebe bietet Vergebung an, Neuanfang. Und wenn einer seine Sünde los sein will, kann nichts und niemand diese Liebe stoppen. Nicht im Verhältnis zu Gott und nicht im Verhältnis zueinander. Vergebung. Am Ende bleibt nur Liebe. Gott sei Dank. Ja, am Ende bleibt nur, dass Jesus für uns ist. Gott sei Dank. Am Ende bleibt nur, dass Jesus uns liebt. Einwand, ich komme zum Schluss, Einwand. Seit bald 2000 Jahren predigt ihr Liebe. Hat sich etwas geändert? Gegenfrage, seit 2000 Jahren gibt es auch Wasser. Sind die Menschen deshalb nicht immer noch schmutzig? Und dann, ohne die Liebe, die die Kirche sich selbst und diese Welt predigt, gäbe es heute noch Sklaverei. Gibt es auch noch an vielen Orten der Erde. Aber auch in Deutschland gäbe es das dann noch. Gäbe es auch in Deutschland keine Sozialgesetzgebung. Nein, das Beste kommt noch. Jetzt haben wir den Vorgeschmack des Himmels, wenn wir Jesus haben. Und wenn nicht, dann hinterlässt dies Leben nur einen schalen Geschmack. Noch leben wir mit Glaube, Hoffnung, Liebe. Und einer unserer größten Schriftsteller in Deutschland meinte, das wären Ladenhüter aus dem Korintherbrief. Nee, mit solchen Ladenhütern lässt es sich prächtig leben. Prächtig. Macht Liebe blind? Eins muss ich gerade noch sagen, die Geschichte geht hier noch weiter. Die Frau hat nicht nur die Liebe von Jesus bekommen und sie hat nicht nur die Liebe angenommen, sondern ich sagte es eben schon, der Krug bleibt stehen und sie läuft zurück in ihr Dorf. Und dort steht sie, die Verfemte, die Ausgestoßene, mit der keiner etwas zu tun haben wollte, im Dorf und schreit, ich habe den Heiland gefunden. Stellt euch das vor. Und dann hören die Leute das. Ich habe den Messias gefunden. Und dann kommen sie her, gelaufen und wollen auch zu diesem Jesus. Kommt und seht, sagt sie, kommt und seht. Und dann kommen sie und sehen. Und Jesus bleibt noch ein paar Tage da. So soll es dann weitergehen, auch mit uns. Wir wollen den Heiland finden, weil er uns schon gefunden hat. Den wollen wir jetzt finden. Den wollen wir uns jetzt ausliefern und uns von ihm lieben lassen. Gott sei Dank, dass er das tut. Gott sei Dank, dass Liebe nicht blind macht, sondern sehend macht.